Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Session Du fragst, ich antworte. Das Thema, was wir heute ansprechen, das ist ein Dauerbrenner. Das habe ich auch schon 2-3 Mal in verschiedener Art und Weise beleuchtet. Ich möchte mich heute aber nochmal intensiv drum kümmern, um die Frage von Michaela, und ich lese es ja einmal vor. Sie fragte mich: Je weniger ich esse, umso mehr nehme ich ab. Stimmt das? Liebe Michaela, ich weiß nicht, wie lange du schon in diesem Diätkarussell mitfährst, aber wenn, dann wirst du wahrscheinlich gemerkt haben, dass sich dieses Karussell, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachtet, immer schneller oder immer langsamer dreht. Immer langsamer in Bezug auf den Stoffwechsel. Das passiert nämlich, weil eine Diät, das nehme ich vorneweg, ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Und gegen Hungersnöte weiß sich unser Körper aus rein evolutiven Gründen sehr gut zu wehren. Denn Hungersnot bedeutete immer Gefahr im Verzug, zu wenig Energie und hinten raus dann auch auf Dauer gesehen zu wenig Nährstoffe, um den Körper gesund zu halten. Und dann läuft der Stoffwechsel eben immer langsamer. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Oder das Diätkarussell dreht sich immer schneller, weil man unter Druck steht, dass man eben immer weniger isst, um irgendwie noch Ergebnisse zu erzielen. Das ist das, was ich auch mal mittlerweile, ja, schon 30 Jahren Erfahrung, ich habe ja angefangen mit 16, mich mit diesem Thema so langsam zu beschäftigen. Der Grund war damals einfach meine katastrophale Ernährung. Eine Diät, die habe ich auch einmal im Extrem gemacht, das kann ich mal ganz kurz zwischendurch erwähnen, und zwar im Alter von, das müsste 26 gewesen sein, da habe ich einmal so eine Figurleistungsklasse, also so eine Fleischbeschauung auf der Bühne mitgemacht. Ich wollte einmal mich im Extrem testen und ich habe mich teilweise da von Eiklar aus dem Tetrapack und Erbsen ohne irgendwelche Gewürze, also nicht mal Salz, ernährt. Wobei ernährt, da macht man Gänsefüßchen dran. Das ist alles andere als gesund und das ist auch, weiß Gott, keine Empfehlung. Aber was ich da letztendlich erlebt habe, ist eine klassische Diät. Wenig Schlaf, abgekämpft, die Gedanken kreisen ausschließlich nur um das Essen und das kann auf lange Zeit unmöglich funktionieren. Und ich weiß, dass viele, tendenziell mehr Frauen als Männer, sich immer noch in diesem Diätkarussell bewegen und sich von einer bis zur nächsten Diät durchkämpfen und es aber trotzdem einfach nicht funktioniert. Also, ich könnte das jetzt super einfach machen und sagen, nein, das geht nicht, je weniger ich esse, umso mehr nehme ich ab. Das funktioniert nicht. Der Körper ist ja keine Maschine, der, wenn man wenig Benzin gibt, eben dann irgendwann mal ausgeht. Das funktioniert nicht. Aber es ist genau das, was einem die gesamte Diätindustrie letztendlich glauben lassen machen möchte. Was gibt es nicht alles für schwachsinnige Diäten? Kohlsuppendiät finde ich immer so, ja, die herausragendste. Mal eine Kohlsuppe essen schmeckt, aber das als ganze Diät. Ich weiß von einer Frau, das hat sie mir gesagt, die hatte das 8 Wochen lang durchgezogen. 8 Wochen Kohlsuppendiät. Das ist ja nicht mehr sozialverträglich. Das müffelt ja auch dann mal ganz gewaltig. Und natürlich funktioniert das auch am Anfang. Das heißt, man nimmt natürlich ab. Das ist doch ganz klar mit einer extrem niedrig kalorischen Ernährung. Das ist aber eben nicht nur das Körperfett, was man sich wünscht, das ist auch vor allem Muskelsubstanz. Und wenn wir die verlieren, dann haben wir hinten raus wieder ganz große Probleme, denn Muskulatur ist viel, viel wichtiger als viele Diätgeplagte erahnen, die sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt haben. Oder auch sowas wie typische Shake-Diäten. Ihr wisst ja, ich habe grundsätzlich nichts gegen Shakes. Ich selber konsumiere Eiweißshakes schon ungefähr seit meinem 20. Lebensjahr. Aber das als komplette Diät durchzuziehen, nur um abzunehmen, das halte ich für nicht sinnvoll. Eine Shake-Diät kann tatsächlich Sinn machen, das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Wenn wir sowas wie Leberfasten machen, dann ist eine Shake-Diät echt klasse, aber nicht mit dem Hauptziel, dass man unbedingt auf der Waage weniger Kilogramm haben möchte. Das nehmen wir mal ein anderes Thema, vielleicht mal irgendwann, wie man die Leber eben mit so einer Shake-Diät tatsächlich dann entfetten kann. Dann auch sowas wie Saftfasten. Ja, wisst ihr, werde ich häufig gefragt, ob das sinnvoll ist. Nein, ist es nicht. Ich bin sowieso der Meinung, dass wir Obst essen sollten und nicht trinken. Jetzt mal unabhängig vom reinen Abnehmen-Thema. Dann gibt es auch sowas Extremes wie Atkins oder No Carb. Mag alles kurzfristig funktionieren. Es ist immer die Frage, die oben drüber steht. Halte ich sowas lange durch. Und lange, damit meine ich eigentlich für immer. Ja, so. Also das alles bringt auf jeden Fall keinen langfristigen Nutzen. Ich glaube, das kann man mal so ein bisschen zusammenfassen. Also was passiert denn eigentlich, wenn man dauerhaft wenig isst? Dauerhaft ist ja immer trotzdem noch zeitlich beschränkt. Der eine schafft es eine Woche, der andere schafft es eben 4 Wochen, vielleicht 8 Wochen. Aber hinten raus wird man tendenziell eher zunehmen. Und das klingt fast so, als ob Wasser bergauf fließen könnte. Also nochmal, jede Diät, egal welche, mit niedrig kalorischer Ernährungsweise, wird am Anfang dazu führen, dass du abnimmst. Gar keine Frage. Die Frage ist eben, was passiert hinten raus, wenn du wieder zurückrutschst in die alten Essmuster, die vielleicht nicht mal ganz so schlimm sein müssen wie vor der Diät. Vielleicht nimmst du ja einige Ideen aus der Diät mit in dein zukünftiges Verhalten, aber trotzdem nimmst du wieder zu. Der klassische Jojo-Effekt. Also, was passiert eigentlich oder was ist das Problem, wenn ich dauerhaft zu wenig esse beziehungsweise mein Kaloriendefizit einfach zu hoch ist? Da gibt es einmal einen psychologischen Grund, was dann passiert oder ein Resultat, ein Ergebnis und einen physiologischen, also einen seelischen und körperlichen Grund mal vereinfacht. Der psychologische Grund, mal ganz einfach, es entsteht ein Teufelskreis, weil wer eine harte Diät macht, der wird irgendwann an den Punkt kommen, wo sich das Denken nur noch ums Essen dreht. Ich hatte das damals bei meinem Hardcore-Ernährungsplan bezüglich Fitmachen für die Bühne. Kurze Randnotiz, ich habe damals immer den ersten Platz gemacht. Also diese ganze Quälerei hat sich, und das muss ich dick in Gänsefüßchen setzen, gelohnt, weil am Endeffekt war es eine schöne Erfahrung für mich. Aber ja, außer dem Blumentopf mit ein bisschen Glitzer dran gewinnst du da nichts. Aber es war für mich eben einmal, wollte ich es testen an mir, wie hart das ist. Das war für mich diese klassische Diätgeschichte, die eben so viele auch regelmäßig durchleben. Aber das war unglaublich, was für ein Gedankenkarussell um das Essen herum eben da entstanden ist. Man konnte an nichts mehr anderes denken und das werden einige von euch wahrscheinlich nachempfinden können. Also, Diät bedeutet, irgendwann kommst du in die Hunger bis hin in die Heißhungerphase. Und wenn die Kaloriensehnsucht so unglaublich groß geworden ist, dann wirst du irgendwann einknicken. Also du kannst eine Disziplin haben wie chinesische Zirkuskünstler, das wirst du irgendwann nicht mehr unter Kontrolle halten und dann wirst du essen. Und dann ist es häufig ein überkompensiertes Essen. Also du isst deutlich mehr, als du eigentlich jetzt, um diesen Heißhunger zu stillen, benötigen würdest. Was passiert danach, wenn du dich vollgestopft hast? Dann hast du ein schlechtes Gewissen. Und wer ein schlechtes Gewissen hat, der geht häufig danach noch härter mit sich ins Gericht. Das heißt, da fängt sich eben auch noch an zu bestrafen. Und was resultiert dann? Vielleicht eine noch strengere Diät mit einem anschließend noch schlimmeren Heißhunger. Und dann kommt es wieder zum Abbruch und ein anschließendes Kalorieninferno. Und das ist diese Achterbahn. Dieses permanente wenig Essen, dann wieder viel Essen, wenig Essen und viel Essen. Und das Schlimmste, was daraus resultiert, ist, mit jeder weiteren gescheiterten Diät, und Diäten sind zum Scheitern verurteilt, ich sag mal in 98% der Fälle, und ich habe früher mal Studien dazu gelesen, dass irgendwie 90-95% danach dicker sind als vorher, also klassischer Jojo-Effekt, mit den herkömmlichen klassischen Diäten. Ich werde nachher noch eine Lösung präsentieren, wie es tatsächlich funktionieren kann. Darauf basiert ja auch meine Online-Coaching-Plattform leichter, als du denkst. Und ich gehe da eine ganz andere Strategie mit euch. Aber ich denke mal, viele von euch werden das schon kennen oder sogar schon mit dabei sein bei leichter, als du denkst. Also, was eben daraus resultiert, ist eine immer größere erlernte Hilflosigkeit. Und damit kommen wir auch langsam in eine Essstörung rein, weil sich dann auch außerhalb einer Diät der ganze Tag nur noch irgendwie sich ums Essen dreht. Was darf ich jetzt essen? Oh, jetzt habe ich gerade wieder einen Keks gegessen, der mit zusammen mit dem Kaffee geliefert worden ist. Oh Gott, wie viele Kalorien hat der Keks? Und das ist richtig schlimm. Wenn sich der ganze Tag nur noch um das Essen dreht, dann ist das eine Essstörung. Und ich möchte mal behaupten, dass unheimlich viele Menschen, zumindest die mir folgen, schon einen gewissen Grad an Essstörung haben. Weil ihr ganzer Tag sich eben darum dreht. Mein großer Wunsch ist ja, dass meine Community, je länger sie Kontakt zu mir hat, immer entspannter mit diesem Thema umgeht. Und wenn es eben mal ein Kalorieninferno gibt, also so viel Essen, dass der Magen mit dem, was du unten ankommt, Tetris spielen muss, dann ist es so. Dann macht das aber auch nichts aus, weil das gehört zum Leben dazu. Das Leben ist ja kein Härtetest. Der Bauch aber auf der anderen Seite auch kein Mülleimer. Und wenn man ab und zu mal eskaliert, dann macht das gar nichts aus. Im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, das Gegenteil ist der Fall. Wenn man einmal die Woche oder auch zweimal kalorientechnisch komplett eskaliert, dann muss man nicht so viel stopfen, dass man bewegungslos auf der Couch liegt und das Essen erstmal 4, 5, 12 Stunden verdauen muss. Aber wenn man ab und zu mal eskaliert, dann kurbelt das den Stoffwechsel erstmal an, weil jetzt komme ich nämlich zu den psychologischen Folgen und beschreibe gerade das Gegenteil. Wenn wir wenig essen, dann wir dürfen niemals vergessen, dass eine klassische niedrigkalorische Diät nichts anderes ist als eine simulierte Hungersnot. Der Körper weiß nicht, dass du jederzeit Kalorien essen könntest. Ich meine, heute hier bei uns in den Industrienationen, Deutschland, Österreich, Schweiz, also ehrlich, hungern muss hier eigentlich keiner. Du kriegst an jeder Straßenecke für ein paar Cent irgendwas zu essen, was dich auf der Stelle zumindest satt macht. Das weiß der Körper aber nicht. Wenn du deinem Körper massiv Kalorien vorenthältst, dann läuft da ein uraltes Überlebensprogramm ab. Und dieses Überlebensprogramm, das hat so, sagen wir mal, zwei Unterprogramme. Das erste ist, dein Stoffwechsel wird reduziert. Das bedeutet, dass deine Schilddrüsenaktivität etwas heruntergeschraubt wird oder ein bisschen technischer. Es gibt ja das T4-Hormon, das ist das noch nicht wirklich aktive Schilddrüsenhormon, und es gibt das T3-Hormon. Das ist das, was wirklich aktiviert ist, was den Stoffwechsel ankoppelt, was die Mitochondrien arbeiten, verbrennen lässt, also eben auch Kalorien verbrennen lässt. Und wenn der Körper merkt, dass er zu wenig Kalorien bekommt, dann wird er weniger T4-Hormone in das T3 überführen, sodass eben der Verbrennungsprozess schon mal runterreguliert ist. Oder anders, durch den Stress, der dadurch entsteht, und Hunger ist Stress für den Körper, wird Cortisol ausgeschüttet, und dieses Cortisol, dieses Stresshormon, das inaktiviert das schon bereits funktionierende T3-Hormon. Dann wird es von einem sogenannten freien T3 zu einem reversen T3, also ein inaktiviertes. Ist ein bisschen technisch, aber daran erkennst du auch, da steckt auch Wissenschaft hinten dran, hinter meinen Aussagen, ohne das jetzt im Detail verstehen zu müssen. Merke dir einfach, eine Diät ist nichts anderes als eine Hungersnot. Und ich rede jetzt von diesen Hardcore-Diäten, weil etwas weniger Kalorien essen 3, 4 Tage, dann mal wieder ein bisschen mehr, also ein klassisches Kalorien-Cycling zu machen, weniger, dann wieder mehr, dann wieder ein bisschen weniger, wieder mehr, dann erkennt der Körper keine Hungersnot. Das ist das, was ihn letztendlich auch nicht in die Panik reintreibt, dass er unbedingt den Stoffwechsel reduzieren muss. Aber vergesse bitte nie, dass der Körper hunderttausende Jahre auch ein schwankendes Kalorienangebot hatte. Und deswegen wird er eben die Schilddrüsenaktivität runterregulieren. Und was auch passiert, er baut Muskeln ab. Denn Muskeln brauchen permanent Kalorien. Jetzt nicht extrem viel, das heißt nicht, wenn du ein Kilogramm Muskulatur verlierst, dass du eben dann jeden Tag 200 Kalorien weniger essen solltest, das ist Quatsch, aber es summiert sich, und vor allem Muskulatur ist ein sehr stoffwechselaktives Gewebe und verbrennt auch Energie, während du schläfst, also in völliger Inaktivität. Es ist permanent irgendwie am Kalorien verheizen, und je dichter, je fester deine Muskeln sind, desto höher ist dein sogenannter Grundumsatz. Und was auch noch passiert ist, er wird dann, wenn es wieder ein höheres Kalorienangebot gibt, also nach der Diät, dann wird er eben bei einem verringerten Stoffwechsel, wenn du dann wieder so viel isst wie vorher, hat er ja einen Kalorienüberschuss, weil er weniger braucht jetzt nach der Diät, da wird er eben das zu viel, so gut wie es irgendwie geht, wieder einlagern für die nächste Hungersnot, also sprich Diät. Jede Radikaldiät bestätigt die Wichtigkeit dieses Überlebensprogrammes. Das ist die Kernaussage. Jede Diät, die wird die zukünftige Ernährungsumstellung bzw. Diät immer weiter gegen die Wand fahren. Also sprich, es wird immer unwahrscheinlicher, dass eben die nächste Diät dann wirklich zum Erfolg führt. Das ist auch der Grund, warum junge Leute, die vielleicht noch nie eine Diät gemacht haben und dann ihre erste Diät machen, und da gab es ja jede Menge Online-Programme dafür, so 12-Wochen-Programme, 8-Wochen-Programme mit wirklich brutalen Radikaldiäten, und junge Leute kaufen sich dann so ein Programm und ziehen das durch und feiern das, weil sie natürlich Erfolg haben, aber der Körper wurde vielleicht zum allerersten Mal in diese Panik reingetrieben, dass eben hier jetzt wohl da, wo wir gerade leben, zu wenig Kalorien zur Verfügung steht. Und wenn die Diät zu Ende ist, kommen die ganzen weggeschickten Kalorien nach Hause und bringen noch ein paar Kumpels mit. Und dann hat man eben einen Jojo-Effekt, und dann macht man die nächste radikalere Radikaldiät, um wieder dieses Urvertrauen in die Kalorienversorgung zu erschüttern. Je älter wir werden, desto langsamer wird der Stoffwechsel. Man kennt das ja, mit dem Älterwerden wird es immer schwieriger. Das hat aus meiner Sicht hauptsächlich zwei Gründe. Ja, eigentlich sind es noch ein paar Gründe mehr. Ich nehme mal drei. Das erste ist, wir bauen immer mehr Muskulatur ab. Und das habe ich eben erwähnt, die braucht permanent Kalorien. Und du wirst eben, wenn du als sportlicher Jugendlicher, der sich zumindest regelmäßig bewegt hat, noch kinderfrei und vielleicht verpflichtungsfrei eben dann auch regelmäßig Sport machen konnte, wirst du mehr Muskelanteil haben als eine 40-Jährige, die eben dann im Haushalt mit zwei Kindern plus Beruf, plus die ganzen Sorgen und Nöte, die wir haben, eben nicht mehr so regelmäßig Sport machen kann, dann wird den völlig anderen Muskelanteil haben als eine sportliche 20-Jährige. Und natürlich wird es dann schwieriger abzunehmen, wenn wir weniger Muskelanteil haben. Das andere ist, dass wir möglicherweise über Jahrzehnte uns mangelernährt haben, das sage ich, die magischen 47, also 47 Bausteinchen, die wir brauchen über die Ernährung, Vitalstoffe, bestimmte Eiweiße, hoch ungesättigte Fette. Und wenn der Körper nicht alles bekommt, auch dann hat das einen deutlichen Einfluss auf die Stoffwechselgeschwindigkeit. Beziehungsweise auf das Verlangen nach Essen. Das kommt da oben noch mit drauf. Also da siehst du, der dritte Punkt ist, dass auch das hormonelle Umfeld sich selbstverständlich mit dem Älterwerden verändert. Das hängt aber wiederum mit einem langfristigen Lebensstil zusammen. Wenn man eben auch 10, 20, 30 Jahre keinen Sport macht, dann wird man weniger Testosteron basteln beispielsweise. Und dann wird sich dadurch auch die Hormonachse verschieben. Es kann auch sein, dass es eben pillenbedingt zu einer Östrogendominanz kommt. Das macht das Abnehmen auch wieder schwerer. Gilt es mehr für Frauen als für Männer. Aber auch Männer können eine Östrogendominanz entwickeln, wenn sie Körperfett aufbauen, denn das Fettgewebe ist ein stoffwechselaktives Gewebe, baut nicht nur Entzündungsstoffe, die sehr problematisch sein können, sondern könnten auch Testosteron über die Aromatase in Östrogen konvertieren lassen. Und das erschwert auch wieder letztendlich dann das Abnehmen. Also ja, es mag am Alter liegen, aber es liegt weniger am Alter an sich, denn es gibt ja genügend Beweise von 40, 50, 60-Jährigen, die topfit sind und das sind auch keine genetischen Wunder. Nein, die haben sich einfach irgendwann entschieden, einen gesunden Lifestyle zu führen und deswegen haben sie eben nicht die Problematik mit wenig Muskeln, Unterversorgung an bestimmten Vitaminen oder Mineralien oder eben Eiweißbausteinchen, plus eben dann auch ein ganz anderes hormonelles Umfeld. Denn wer regelmäßig trainiert, der hat beispielsweise in der Regel mehr Testosteron und das hilft eben dann ganz enorm beim Fettabbau. Und Testosteron ist auch für die Frauen ganz wichtig. Bin jetzt ein bisschen links und rechts raus bei dem Thema Diät, aber wer eben das Alter als Ausrede verwendet und ja, wenn man sich darauf einlässt auf das Thema, es liegt halt am Alter, dann ist das wieder diese erlernte Hilflosigkeit. Letztendlich ist es eine klare Entscheidung, die ich treffe, ob ich bereit bin, meinen Lifestyle auf lange Sicht zu verändern. Ich komme nachher noch dazu, was meine Lösung für all die sind, die eben ihren Stoffwechsel gegen die Wand gefahren haben. Es gibt nämlich definitiv eine Möglichkeit. Ich komme nochmal zurück zum Thema Diät. Ich bin ja einer von den wenigen Ernährungscoaches, die schon seit, über 10 Jahren sagen, dass diese Kalorienrechnerei nicht wirklich sinnvoll ist. Da mache ich eine kleine Ausnahme. Wer keinerlei Ahnung hat, dass ein Cheeseburger mit Pommes mehr Kalorien hat als ein Salat mit Zitronensaftdressing, also wer überhaupt sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, dem könnte es durchaus helfen, dass er mal ein grobes Gefühl bekommt, was hat viele Kalorien und was hat wenig Kalorien. Aber ansonsten halte ich von Kalorienzählen gar nichts, weil niemand ausrechnen kann, auch mit schlauen Internetrechnern nicht, wie viel Kalorien du persönlich, ganz individuell, tatsächlich brauchst. Und da kommt noch mit dazu, dass eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist. Eine Fett- oder Kohlenhydrat-Kilokalorie hat einen anderen metabolischen Effekt als eine Eiweiß-Kilokalorie. Und zwar einen ganz anderen. Beim Eiweiß gibt es die thermische Wirkung beispielsweise. Würde es auch ein bisschen zu weit führen, habe ich auch schon mal ein schönes Video dazu gemacht. Das kannst du mal angucken. Gib einfach mal bei Dr. Google ein oder bei YouTube. Eine Kalorie ist keine Kalorie, Patrick Heitzmann, dann kommst du auf das Video, dann mache ich das sehr ausführlich. Jetzt aber nochmal zurück zum Diät-Thema. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Biggest Loser-Studie gehört hast. Biggest Loser ist mit Sicherheit ein Begriff. Ich weiß nicht, ob du das schon mal angeschaut hast. Ich muss zugeben, ich habe keine einzige Sendung zu Ende geschaut. Für mich ist es einfach ein totaler Blödsinn, dieses Konzept, weil wer unter extremer Beobachtung von hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauern steht, der hat einen völlig anderen Druck, allbrutale Diätprogramme durchzuziehen, was eben dort letztendlich auch gemacht worden ist, als jemanden, der alleine für sich kämpft. Und deswegen finde ich auch sowas einfach nur, das ist ein Vorführen aus meiner Sicht. Da mögen die Ansichten unterschiedlich sein, das ist meine persönliche. Ein Arzt aus den USA hat auf jeden Fall mal bei den Teilnehmern den Grundumsatz vor dem Gewichtsverlust in der Show gemessen und auch danach. Und der Grundumsatz nach dieser Radikaldiät in der Show, der ist von ungefähr 2600 Kilokalorien, das war wohl so ein Schnitt, runter auf ungefähr 2000 Kilokalorien gegangen. Das sind also circa 600 Kilokalorien Verlust an Grundumsatz. Jetzt kann es natürlich auch sein, ich habe mir jetzt die Studie auch nicht genau angeguckt, dass es allein dadurch der Grund ist, weil die Menschen ja deutlich weniger wiegen und Gewicht erhöht natürlich auch den Grundumsatz. Weil selbst wenn sich die Menschen weniger bewegen, wenn sie sich bewegen, dann tragen die vielleicht 20, 30, 60 Kilogramm mehr Gewicht mit sich rum. Ja, nimm mal so einen Zementsack auf die Schultern und lauf da mal ein bisschen draußen spazieren. Dann weißt du, das ist eine echte Belastung. Und allein dadurch kann man eben auch schon, wenn man viel Gewicht hat, mehr verbrauchen. Und wenn sie abgenommen haben, verbrauchst du weniger. Das, was aber wirklich interessant war, ist, nach 6 Jahren hat er die Messung wiederholt. Und mal abgesehen davon, dass fast alle wieder ganz stark zugenommen haben, ist auch der niedrigere Grundumsatz geblieben. Der hat sich also nicht entsprechend des wieder gewonnenen Gewichts erhöht. Verstehst du? Und das ist hart. Die haben sich also durchgefällt und danach kamen sie raus und mit deutlich weniger Grundumsatz. So, deswegen keine Diät. Wobei, Achtung, jetzt möchte ich mal so ein bisschen Richtung Lösungsansatz kommen, denn Diät ist ein Begriff aus dem Griechischen und heißt sinngemäß übersetzt, also es heißt Diaita aus dem Griechischen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und sinngemäß heißt es Lebensweise. Und eine Diät, nicht mal wenn sie so radikal ist wie die vielen Radikaldiäten, das wird keiner ein Leben lang durchziehen können. Deswegen ist der erste Ansatz, dass man versucht, nur ein moderates Kaloriendefizit hinzubekommen. Und das kann man durch ganz kleine Interventionen bekommen. Eine einfache Regel ist, nichts zwischendurch essen. Einfach mal die Klappe halten. Und wenn ihr mich kennt, das ist immer ganz, ganz liebevoll gemeint. 3-mal am Tag essen, ja, vielleicht auch 4-mal am Tag essen, aber zwischendurch einfach gar nichts. Das ist ja das Problem, dass viele Menschen unter Naschdemenz leiden. Das heißt, sie kriegen das gar nicht so richtig mit, dass sie zwischendurch was essen. Dann, was man auch machen kann, das wäre eine zweite Intervention, die man auch dann ein Leben lang durchziehen könnte, ist eben versuchen, keine kalorischen Getränke zu trinken. Auch keine Säfte, Softgetränke erst recht nicht, aber auch keine Säfte. Säfte, Fruchtsäfte gehören aus meiner Sicht nicht zu einer gesunden Ernährung. Und ja, wenn man morgens zum Frühstück einen frisch gepressten O-Saft trinkt, dann ist das bestimmt nicht schlecht. Aber dann ist es ein Genussmittel und nicht etwas, was ich jetzt unbedingt meiner Gesundheit geben muss. Das brauchen wir nicht. Dann kann man auch letztendlich dann eine Orange essen. Da hat man die ganzen Faserstoffe mit drin. Das ist dann deutlich gesünder als der frisch gepresste O-Saft, ohne den jetzt schlecht reden zu wollen. Gekaufte Fruchtsäfte würde ich komplett in die gleiche Kategorie wie Softgetränke schieben, auch wenn sie noch einen Ticken besser sind, aber nicht wirklich viel besser. Die Kalorienzahl ist fast die gleiche, der Zuckergehalt ebenfalls. Hat vielleicht ein paar homöopathische Vitamine mehr, ist besser als eine Cola, keine Frage, aber ist noch lange nicht gut. Ein selbstgemachter Smoothie mit dem hohen Grünanteil, das wäre noch ein Getränk in Gänsefüßchen, was durchaus noch als gesund gilt. Aber so ein selbstgemachter Obst-Smoothie, nein, zählt als Genussmittel und nicht unbedingt als gesund. Obst gehört gegessen, nicht getrunken. Das Dritte, was man tun kann, also Esspausen einhalten, dann die Getränke beachten. Das Dritte, was man tun kann, ist schlicht den Eiweißanteil erhöhen. Einfach mal gucken, wo ist Eiweiß drin, wo könnte ich mehr essen als sonst. Auf dem Teller umverteilen. Das heißt nicht, dass wir uns mit Eiweiß messen sollen. Wobei der Körper meldet sich bei zu viel Eiweiß, dann kann es bis zur Übelkeit kommen. Das hat mit Ammoniak zu tun. Das heißt, der Körper hat eine eingebaute Fressbremse bei zu viel Eiweiß. Bei zu viel Fett und Kohlenhydrate, ja, da zieht die nicht ganz so gut, diese Fressbremse. Da ist es dann eher so, dass man so viel essen kann, bis der Magen dermaßen gedehnt ist, dass einem dadurch übel wird, aber weniger bedingt durch das Fett und durch die Kohlenhydrate. Beim Eiweiß gibt's das und das Eiweiß hat einen großen Vorteil. Es hat einen thermischen Effekt. Das bedeutet, die aufgenommenen Eiweißkalorien werden nicht komplett umgewandelt in Bewegungs- und Körperwärmeenergie im Organismus, hat einen Verlust von ungefähr 25%. Also aus 500, und ich mache es einfacher, aus 1000 Eiweißkalorien, da bleiben gerade noch 750 Eiweißkalorien über. Ja? Deswegen ist ein höherer Anteil an Eiweiß in der Ernährung durchaus sinnvoll. Das ist einer von mehreren Gründen. Ja? So, und dann ist natürlich auch noch der vierte Punkt, Muskelaufbau. Denn wer es schafft, seine Muskeln zu verdichten, der erhöht nicht nur den Grundumsatz, der sorgt auch dafür, dass der ganze Stoffwechsel generell besser funktioniert und auch die Immunabwehr besser funktioniert. Das hat was mit Interleukin 6 zu tun. Das ist ein bestimmter Entzündungsstoff, der von Muskulatur ausgeschüttet unser Immunsystem wie in eine Art Trainingslager schickt. Deswegen kann ich nur dazu aufrufen, tendenziell mehr Muskelaufbau als Cardiotraining zu machen. Das wäre wiederum ein anderes Thema. Cardiotraining ist gut, gar keine Frage, mache ich ja auch. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, was ich Gott sei Dank nicht muss, dann würde ich mich definitiv für den Muskelaufbau entscheiden und nicht fürs Cardiotraining. Und zwar nicht nur aus Gründen des Abnehmens, sondern auch aus Gründen der Gesundheit. Ja, was brauchst du jetzt für einen langfristigen Erfolg? Einen diätfreien, Diät im klassischen herkömmlichen Sinne. Du brauchst Geduld. Und das ist das in der schnelllebigen Welt, getriggert durch Social Media und schönen, schnellen Erfolgen von den Influencern, die wir uns da angucken, ist das schwierig, den Weitblick zu haben. Wichtig ist, dass wir unseren Körper nicht an den Rand einer Hungersnot drängen. Und das tun ja die typischen Diäten. Ich vergleiche das immer folgendermaßen. Wenn ich dich frage, schaffst du es, einen Marathon zu laufen? Dann gibt es bestimmt die allermeisten, die sofort reflexartig sagen, nee, Marathon, das schaffe ich nie im Leben. Und da sage ich doch, jeder und jede schafft einen Marathon von euch. Die Frage ist nur, wie viel Zeit lässt du dir für diese 42 Kilometer und 195 Meter? Das ist genau der Zeitfaktor, das ist die Geduld. Wenn du sagst, ja klar, wenn ich also 5 Tage Zeit hätte oder 5 Wochen, dann kriege ich das auch. Und dann laufe ich jeden Tag einfach meine paar hundert Meter und irgendwann habe ich den Marathon geschafft. Ja, aber sieh doch mal das Diät-Thema, das Abnehm-Thema, das Ernährungsumstellungsthema genauso. Du läufst diesen Marathon, siehst aber eher die Sprinter, die Vollgas geben, das sind die Hart-Diät-Haltenden. Und wenn du ein Beginner bist, dann klatschst du eben nach einem Kilometer bewusstlos an den Lanternenpfahl. Aber das ist nicht die richtige Strategie für einen Beginner. Beziehungsweise für jemanden, der ungeübt ist beim Marathon. Seh dich doch mal genauso in diesem Ernährungsthema wie ein Marathoni, der ganz frisch anfängt. Lass dir Zeit. Und wenn es viele Stunden, Tage, Wochen dauert, ja und, mach doch nichts. Denk an die Zukunft. Macht das wirklich einen Unterschied, wenn du dir jetzt mal für die Ernährungsumstellung, ich sag mal 12 Wochen oder mal ein halbes Jahr Zeit lassen würdest, wenn du überlegst, was sich, wenn du es tatsächlich durch diesen langen Zeitraum es schaffst, wirklich ganz tief in deine Ernährungsgewohnheiten reinzugehen und eben dann neue Gewohnheiten implementierst, was macht es dann für einen Unterschied, ob du für eine Umstellung ein halbes Jahr gebraucht hast oder 12 Wochen oder ein Jahr, wenn du 10, 20, 40, vielleicht sogar 60 gesunde Jahre hinten drauf packen kannst, wo das Ernährungsthema eine untergeordnete Rolle spielt, weil du weißt, dass du dich gesund ernährst, du fühlst dich gut, du wirst praktisch gar nicht mehr krank, du bist immer fit und auch wenn du älter wirst, puh, du hast einen flachen Bauch und du bist auch energetisch, du kannst die Treppen hochspringen. Jetzt mal ehrlich, macht das einen Unterschied, ob du das in einem Monat schaffst, in einem halben Jahr oder in einem Jahr? Und das meine ich mit langfristigem Denken. Viele wollen ganz schnell schlank sein, aber die wenigsten wollen schlank werden. Nochmal, bitte versteh diesen Spruch. Viele wollen schlank sein, aber kaum jemand möchte schlank werden. Denn schlank zu werden ist ein Prozess. Und der Prozess ist immer begleitet von Höhen und Tiefen. Wichtig ist eben der Blick nach vorne und nicht permanent nach hinten, was man nicht alles nicht geschafft hat. Was brauchst du? Du brauchst ausreichend von den 47 Bausteinen. Ja, also eine hochwertige Ernährung heißt nicht, dass du nur auf die Kalorien achtest, weil sonst könntest du auch mit Brezel und Cola abnehmen und ein Kaloriendefizit schaffen, nur wirst du den Stoffwechsel garantiert auf lange Sicht voll gegen die Wand fahren. Deswegen ist die gesunde Grundlagenernährung ist etwas, was man lernen sollte, was da wirklich dazugehört. Ich habe ein paar Dinge jetzt genannt, Esspausen einhalten, gezuckerte Getränke weglassen, eiweißorientiert, Das sind alles Dinge, die lernen wir, das und noch vieles mehr in meinem Online-Coaching leichter als du denkst. Und dann lassen wir uns eben Zeit für diesen Umstellungsprozess. Wichtig ist, dass wir anfangen, unsere bisherigen Gewohnheiten, die uns ja genau dahin geführt haben, wo wir nicht mehr sein wollen in Sachen Ernährung oder Gesundheit, die stellen wir in Frage. Wir decken die erstmal auf, weil viele Menschen wissen gar nicht, welche Gewohnheiten überhaupt dazu geführt haben. Und dann beginnen wir eben, die Dinge ganz langsam zu verändern. Langsam ist das Stichwort. Dann Marathon, spazieren gehen, nicht rennen. Wichtig ist auch das tägliche Reflektieren. Was war gut? Also abends einfach ganz kurz einen Tag reflektieren. Okay, was ist heute gut gelaufen? Was konnte ich meiner Gesundheit oder meiner Figur heute Gutes tun? Was habe ich denn geschafft? Ganz wichtig. Und jetzt nicht fragen, was habe ich denn nicht geschafft, dass mich sich ärgert, Himmel nochmal, ich habe diese blöde Schokolade gegessen, die hätte eigentlich gar nicht sein müssen, danach hatte ich dann mehrere Stunden schlechte Laune, weil ich die gegessen habe. Das ist nicht gut. Wie wäre es denn, wenn man sich am Abend auch fragt, okay, was hätte ich besser machen können, was könnte ich in Zukunft verbessern? Auch das ist positiv gerichtet und nicht sich fertig machen, weil man irgendwas nicht geschafft hat, was vielleicht nicht dem Ziel zuträglich war. Also die innere Kommunikation, diese Selbstgespräche sind wahnsinnig wichtig auch für das Selbstbild. Und das ist zum Beispiel ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt in meinem Online-Coaching leichter als du denkst. Da geht es also nicht nur darum, irgendwelche Ernährungsgrundlagen zu kennen, die sind sehr spannend. Ich denke mal, ich erkläre das auch in einer einzigartigen Art und Weise und auch sehr strukturiert gedacht und vorgetragen, dass man Stück für Stück umsetzen kann. Bei uns geht es ganz viel um diese innere Kommunikation, um das Selbstbild, Selbstbewusstsein. Dieses unbewusste Prozesse ins Bewusstsein zu holen, die zu reflektieren und dann wieder ins Unterbewusstsein zu verfrachten. Und nur dann hat man auch tatsächlich langfristig die Möglichkeit, was zu verändern. Das ist meine Einladung für dich. Test es doch einfach mal. Wir haben sogar eine 30-tägige 100% Geld-Zurück-Garantie. Das bedeutet, wenn du innerhalb von 30 Tagen, aus welchen Gründen auch immer, feststellst, wir passen einfach nicht zusammen, das Konzept passt nicht zu dir, dann schreibst du uns eine E-Mail und bist direkt wieder raus, bekommst das bis dahin investierte Geld zu 100% wieder zurück. Das ist einfach, um dir die Sicherheit zu geben, dass du auf gar keinen Fall eine falsche Entscheidung treffen kannst. Weil viele haben Angst, weil sie eben schon zu viele Diäten gemacht haben, daran gescheitert sind, dass es eben eine weitere ist, an der man scheitern könnte. Ja, ich biete dir das an. Wenn du Lust hast, dann klick einfach mal in die Shownotes zum Podcast beziehungsweise hier unter diesem Video bei YouTube in der Videobeschreibung. Da hast du die Möglichkeit, eben dann das Ganze dir mal ein bisschen näher anzugucken. So, ich denke mal, das war ein etwas längeres Video zu einem sehr wichtigen Thema. Ich hoffe, es aus genügend Zeiten heraus betrachtet zu haben. Und wenn du Lust hast, dann kannst du mal in die Kommentare reinschreiben, welche Diät du schon gemacht hast und welche Erfahrung du mit dieser jeweiligen Diät auf lange Sicht gemacht hast. Bin sehr gespannt. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.